Ja, frohe Weihnacht. Es ist für mich etwas Besonderes, heute Morgen hier zu stehen, weil ich sehr, sehr lange nicht hier zur Predigt stand. Ich weiß gar nicht, wie lange. Sehr lange. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch kann. Habe ich das jemals gekonnt? Ging mir durch den Kopf. In dieser Vorbereitung und als ich eben da saß, und ich musste zurückdenken an etwas, was Wilfried Reuter, der eine oder andere erinnert sich vielleicht an Wilfried Reuter, mal gesagt hat: Wehe, wenn wir predigen, nur weil wir es können. Und so in dieser Vorbereitung ist mir dieser wunderbare Bibeltext wieder so ganz neu groß geworden. Und dann wusste ich, nein, ich kann es nicht, aber Gottes Wort ist einfach wunderbar. Und so freue ich mich heute Morgen, nach langer Zeit mal wieder zur Predigt hier vorne zu stehen. Lasst uns beten. Herr Jesus, du wurdest Mensch, du bist in Bethlehem geboren, du lagst in der Krippe, du bist aufgewachsen wie ein ganz normales Kind und warst doch gar kein ganz normales Neugeborenes. Wir möchten dich bitten, dass du uns dein Wort heute Morgen aufschließt, sodass wir dich hören. Dank sei dir. Amen. Ich habe diese Predigt überschrieben: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wo ist der neugeborene König der Juden? Da kamen ja diese Männer nach Jerusalem und stellten genau diese Frage: Wo ist der König? Wo ist der König? Und das ist eine Frage, die mich auch bewusst, wenn ich zurückdenke, mein ganzes Leben schon begleitet. Ich bin katholisch aufgewachsen und da ist Jesus, der König, eigentlich allgegenwärtig. Noch dazu stamme ich aus einer Gemeinde, die heißt Christkönig. Ist eine besondere katholische Kirche, Christkönig. Christus ist unser König. Und das war auch in einer großen Figur. Die katholische Kirche bietet ja viel mehr für die Sinne. In einer großen Figur, wo dann dieser Jesus eine Krone auf hat. Er ist König. Und als Kind habe ich schon nach diesem König gefragt, nach Jesus gefragt. Aber ich habe ihn nicht gefunden, obwohl er ständig auch vor Augen ist im Bild und durch Kreuz und alles, Worte. Katholische Kirche ist fantastisch. 3 Schriftlesungen in jedem Gottesdienst. Altes Testament, Briefe und Höhepunkt Evangelien. 3 Schriftlesungen. Und wie oft geht es da um Jesus? Und ich war bei der Frage, wo ist Jesus zu finden? Und wer ist Jesus? Und habe ihn doch nicht gefunden. Und so bewegt mich diese Frage schon so lange, wo ist eigentlich der richtige Jesus, der wirkliche Jesus? Und wie kann ich ihm begegnen? Als Jesus in Bethlehem in Judäa zur Zeit des König Herodes zur Welt gekommen war, da kamen Sterndeuter aus dem Morgenland nach Jerusalem. Zur Zeit des König Herodes, dann fängt es bei mir natürlich gleich an, das muss also vor 4 vor Christus gewesen sein. Eine ganz, ganz tolle Zeit. Der König Herodes hatte einen prächtigen neuen Tempel errichtet. Jesus bezeichnet ihn als Haus meines Vaters. Was war da in Jerusalem los? Religiös eigentlich wunderbar. Der Wohnort Gottes so schön. Es heißt in talmudischen Schriften, wer den Tempel in Jerusalem noch nicht gesehen hat, der hat noch niemals ein wirklich schönes Haus gesehen. Der Wohnort Gottes. Da kommen ausgerechnet, ja, wer kommt da? Ich hätte jetzt angefangen, du hast mir die Heiden schon weggenommen, mit den heiligen drei Königen. Geht nicht anders in der Christkönigkirche. Und hier in Köln-Bonn schon gar nicht. Ihr wisst, wozu der Kölner Dom gebaut worden ist, für die Gebeine der heiligen drei Könige, Kaspar, Melchior und Balthasar. Aber eigentlich sind es ganz tolle Männer. Drei, die Zahl kommt von den drei Geschenken, die sie machen. Ist jetzt nicht im Bibeltext. Aber der Hinweis auf die Geschenke finde ich durchaus schön, dass das sogar in der Zahl dann heiligen drei Könige noch zum Ausdruck kommt. Und Könige waren sie wahrscheinlich auch nicht, aber sie kommen zu einem König und machen ihm königliche Geschenke. Und es sind die heiligen drei Könige. Das ist völlig verrückt. Denn das sind doch eigentlich, die Ulla hat es schon leise gesagt, Heiden. Heiden. Das sind nicht Juden. Die gehören nicht zum Gottesvolk. Wir hören nichts, ob sie eine Beziehung zu diesem Gott Israels in irgendeiner Form hatten. Aber sie machen sich auf aus dem Morgenland, aus dem Osten und ziehen nach Jerusalem. Ich habe euch ein Bild von ihnen mitgebracht. Jetzt muss ich da, wahrscheinlich nach oben. Ach, der Niki kam ja schon zuvor. Habe euch ein Bild mitgebracht. Das sind die heiligen drei Könige. Und die haben, hat der auch einen Pointer?
Rechts, links.
Das war's auch nicht. Ihr seht, ich habe zu viele Knöpfe. Ah, der hat anscheinend keinen Pointer. Aber ich habe einen. Die haben hier die Geschenke in der Hand und die haben so bestimmte Mützen auf. Deshalb habe ich euch die mitgebracht. Solche Sterndeuter, Astrologen, die das deuten, die kamen entweder aus Babylon oder aus Persien. Und die hier haben persische Mützen auf. Das ist auch eine ganz nette Geschichte. Die Perser haben im Jahr 614 nach Christus Jerusalem erobert. Nicht nur Jerusalem, sondern auch noch mehr von Judäa. Und haben Kirchen zerstört. Und sie kamen nach Bethlehem in die Geburtskirche, da wo Jesus der Tradition nach geboren sein soll. Und da war dieses Bild über dem Eingang. Oder ein sehr ähnliches Bild. Ich habe geschummelt. Das in Bethlehem ist nicht erhalten, das ist aus Ravenna. Aber da war ein solches Bild, auch aus dieser Zeit, und sie sehen die persischen Mützen und haben die Geburtskirche nicht zerstört. Vielleicht waren es wirklich, so die Tradition, Sterndeuter aus Persien, aus dem Iran, heutigen Iran, die damals... viele hundert Kilometer bis nach Jerusalem gingen. Also je nachdem, wo sie herkommen, Babylon wäre dann so 600 bis 800, Iran, je nachdem woher, ja, können auch 1000 sein. Stell dir vor, Jesus ruft und du setzt dich auf dein Kamel und reist 1000 Kilometer. Das ist das, den Aufwand, den sie treiben. Ich musste an die drei Hauptfeste hier in der Bibel denken. Passafest, das Wochenfest, also wir nennen es Pfingsten, und das Laubhüttenfest. Und alle männlichen Israeliten haben sich aufgemacht, um nach Jerusalem zu ziehen. Die mussten nicht gleich 1000 Kilometer reisen, zumindest nicht die in Israel. Israel ist nicht so groß. aber es sind doch 3 bis 5 Tagesreisen, gerade wenn du aus dem Norden kommst. Und das 3-mal im Jahr, alle Männer. Und ich habe mich gefragt, was für einen Aufwand mache ich eigentlich für Jesus? Was darf mich so ganz leicht jeden Tag auch mal wieder abhalten, seine Gegenwart zu suchen? Für mich sind diese, ich sage immer 3, entschuldigt, für mich sind diese 3 irgendwo so vorbildlich. Da ruft Gott, sie sind dann auf der Suche nach ihm, wo ist der neugeborene König der Juden? Und sie gehen. Sie lassen sich von nichts anderem abhalten. Und sie fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihm zu huldigen. Wo stellt man so eine Frage, wo ist der neugeborene König der Juden? Da, wo der König der Juden ist. Wir haben schon seinen Namen gehört, Herodes. Und das war dann wahrscheinlich in diesem prächtigen Palast. Sie gingen dahin in diesen Palast. Auch da habe ich euch ein paar Bilder mitgebracht. Das ist ja eine Rekonstruktion. Hier oben haben wir den Tempel, Jerusalem zur Zeit Jesu. Und hier ist der Palast des Herodes gewesen, ganz am Stadtrand. Das ist die heutige Altstadtmauer. Ist an der gleichen Stelle. Hier lag dieser Palast, hier die Zitadelle, die Festung mit 3 Türmen. Heute ist an der Stelle die sogenannte Davids-Zitadelle. Und erhalten hat sich von diesem wunderbaren Palast nicht sehr viel. Was Herodes gemacht hat, er hat ein Podest gebaut. Du brauchst ja einen ebenen Platz und das Jerusalem hat lauter Hügel. Also ein großes Podest und was sich erhalten hat, sind tatsächlich nur Grundmauern, Stützmauern. Und es sind noch nicht mal die, muss ich enttäuschen, es sind hier unten die kleinen. Hier unten die kleinen, ganz wenige Reste von diesem prächtigen Palast. Und heute kann man in Davids Zitadelle auch in das sogenannte Kischle gehen, ein ehemaliges Gefängnis zu osmanischer Zeit, 19. Jahrhundert. Und man wurde völlig ausgegraben, das war gefüllt fast bis oben hin mit Schutt und Ähnlichem. Und man steigt da hinab. Und hat dann auf dieser Seite eine dieser Stützmauern vom Podest und auf dieser Seite eine Stützmauer. Und man hat es dann mit Erde und Schutt gefüllt, sodass du ein Podest bekommst. Da haben wir nochmal den Überrest von der Mauer des Herodes. Es ist nicht viel von diesem Halt. Nicht viel von diesem prächtigen Palast übrig geblieben. Was haben sie richtig gemacht? Sie haben nach Jesus gesucht. Was haben sie falsch gemacht? Hier war es nicht. Es wäre zu erwarten gewesen, dass ein König königlich auf die Welt kommt. Und was für eine Liebe hat uns Gott erwiesen, dass er wirklich ganz herabgestiegen ist. Und so suchen sie an der falschen Stelle. Es war, Vers 11, ein Haus. Wir wissen wahrscheinlich alle, dass es zuerst wohl ein Stall war. Aber das war es nicht. Und auch das ist für mich irgendwo so sinnbildlich. An der richtigen Stelle suchen. Und das ist nicht unbedingt da, wo ich es erwarte. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen. Auch ganz bekannte Verse, und da gibt es so wunderbare Abhandlungen darüber. Manche halten ihn für einen Kometen. Ganz beliebte Theorie. Ich habe noch keinen Kometen erlebt, der gezielt im Osten aufgeht und den Weg nach Westen weist. Das ist, und dann, ich weiß nicht, wie lange man für ein paar hundert, für 1000 Kilometer braucht. Ein paar Wochen oder sogar ein Vierteljahr, sagst du, einer, ja. Ein Vierteljahr später das Gleiche nochmal macht. Und dann nochmal die 10 Kilometer ungefähr von Jerusalem nach Bethlehem nochmal ihnen den Weg weist. Also es ist ein eigenartiger Komet. Und dann noch über ein Haus stehen bleibt. Also so beliebt die These ist, ich denke, es war eher kein Komet. Ganz beliebt die Planeten Jupiter und Saturn, die dann sich ja so fast umeinander drehen und auch miteinander verschmelzen. Das war im Jahr 7 vor Christus und das gleich dreimal. Ich habe es euch jetzt nicht im Bild dabei. Gibt es auch ganz schöne astronomische Berechnungen und Darstellungen. Ich liebe Astronomie, das ist sehr schön. Und dann wäre der Jupiter der Stern in Anführungszeichen, wir wissen, es ist natürlich ein Planet, der Stern, der auf den König weist. Das war die Bedeutung, wie man ihn in der Astrologie gedeutet hat. Und der Saturn ist der sogenannte Stern der Juden oder Schutz Israels. Also hättest du Stern, du hättest König, du hättest Israel. Und das Sternbild der Fische zu dieser Zeit, das würde auf den Westen weisen. Das ist so die übliche Deutung. Sie hätten aus dieser besonderen Konstellation geschlossen, im Westen ist ein mächtiger König geboren worden, bei den Juden. Deshalb geht's nach Jerusalem. Vielleicht war es so. Oder war es ein besonderer Himmelskörper, den Gott dafür geschaffen hat? Ich frage mich immer, ob Gott extra ihn schaffen muss oder ob Gott einfach einen benutzt und damit gut. Ich glaube, dass es ein besonderer Himmelskörper war, den Gott genauso verwendet hat, gebraucht hat, wie wir es im Text lesen, der ihnen den Weg weist, erst nach Westen und dann nochmal von Jerusalem nach Süden, nach Bethlehem und genau über dem Haus stehen bleibt. Und was mir so gefällt dabei ist, wenn da dann im weiteren Text steht, sie freuten sich, als sie aus dem Palast rauskamen, wohl, dass der Stern wieder da war und dass Gott sie weiterweist. Ist auch so sinnbildlich, dass Gott uns nicht irgendwo hinschickt und dann mach mal. Aber vielmehr bewegt mich hier noch, was für ein Aufwand betreibt Gott. Egal, ob er den Kometen benutzt hat und das ihn irgendwie sonst erklärt oder die Planetenkonjunktion benutzt hat oder ob er einen extra Stern, Himmelskörper benutzt hat. Was für ein Aufwand, um auf seinen Sohn, den neugeborenen König hinzuweisen. Wie wichtig muss das Gott gewesen sein? Ihr habt gestern sicherlich die Weihnachtsgeschichte gehört oder gelesen. Der Kaiser Augustus macht extra eine Schätzung, damit es von Nazareth im Norden nach Bethlehem im Süden geht. Und das alles noch ganz genau passend. Was für ein Aufwand macht Gott. Da staune ich an diesem Weihnachten wieder ganz neu darüber. Ja, das ist wirklich, sage ich mal bewusst, Chefsache. Und dieser Chef ist so, dieser himmlische König ist so von Liebe wirklich erfüllt, dass er all diesen Aufwand macht, uns zugute. Vers 3. Als der König Herodes davon hörte, also diese Frage, wo ist der neugeborene König der Juden, geriet er in Aufregung und ganz Jerusalem mit ihm. Ist doch eigentlich was Schönes, wenn ein Königskind geboren ist, oder? bin gerade am Überlegen, welches war denn das letzte Königskind, das geboren wurde? War in den letzten Jahren nicht so viel los an dem Punkt. Sind eher welche gestorben und Neukönig geworden, ja. Ist doch eigentlich wunderbar, wenn ein Königskind geboren ist und er erschrickt, der Herodes. Warum die ganze Aufregung? Zum einen ist er gar nicht so ein richtiger Jude. Sicherlich schon seine Vorfahren sind zum Judentum übergetreten, aber sein Vater und seine Mutter sind eigentlich jeweils Araber. Das ist nicht ideal, wenn du auf dem Königsthron der Juden sitzt. Und so hat der Herodes sein ganzes Leben oder seine Regierungszeit hindurch immer wieder gefürchtet, man holt mich da weg von diesem Thron, den ich vielleicht gar nicht so ganz rechtmäßig habe. Vielleicht war er auch so schlau, das vielleicht nicht rechtmäßig haben zu streichen. Er wusste, glaube ich, ganz genau, dass das nicht sein richtiger Thron ist. Und dann die Frage, wo ist der neugeborene König der Juden? Und sobald sein Thron irgendwie gefährdet zu sein schien, dann gab es im wahrsten Sinne des Wortes Mord und Totschlag. Je nachdem, wann man das datiert, hatte Herodes gerade 3 seiner Söhne, potenzielle Thronerben, töten lassen. Weil er den Verdacht hatte, die wollen wir den Thron stehlen. Und dann die Frage, wo ist der neugeborene König der Juden? Hätte ich auch nicht gemocht, die Frage an seiner Stelle. Und das Erschrecken ist verständlich. Er geriet in Aufregung und ganz Jerusalem mit ihm. Warum ganz Jerusalem mit ihm? Das lesen wir dann im weiteren Text in Kapitel 2, als dieser Kindermord zu Bethlehem kommt. Der ist heute Morgen nicht mehr unser Thema. Ich glaube, dass sie erwartet haben, dass es wieder Tote gibt bei so einer Frage. Und er ließ alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volks zusammenkommen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden solle. Schon eine interessante Verbindung. Der neugeborene König der Juden, das ist der Messias. Das ist der Retter. Das ist der König. Und eigentlich ist das ja die richtige Gruppe, die er fragt, oder? Fragen wir die geistlichen Leiter. Fragen wir heute, naja, Bischof haben wir nicht im Allgemeinen, fragen wir den Pastor, fragen wir die Ältesten, fragen wir die in der Gemeinde, die sich gut auskennen in der Bibel. Völlig richtig und doch sind mehr, und das nach so vielen Jahren im vollzeitigen Dienst, mir sind diese Hohenpriester und Schriftgelehrten für mich selbst immer wieder eine eindrückliche Warnung. Was ist, wenn ich dieses wunderbare Wort Gottes auswendig kenne, mich so gut darin auskenne und erkenne doch Jesus nicht? Oder habe ihn in meinem Leben zur Seite etwas? Erinnert euch noch an mein Anfangsbeispiel? Wehe, wenn wir predigen, nur weil wir das können, nur das Handwerkszeug. Was ist, wenn Jesus zur Seite rückt in meinem Leben? Oder wenn er gar ganz rausrückt aus meinem Leben? Was nützt mir mein alles gutes Bibelwissen? Was nützt mir meine Erkenntnis über Gott, wenn ich Jesus nicht mehr habe? Und ich würde mit euch am liebsten jetzt durch die ganzen Evangelien gehen und zeigen, sie testen Jesus immer wieder, bist du der Messias? Das gab damals bestimmte Prüfkriterien. So wie du heute ein Auto zum TÜV bringst und eine Liste abgehakt wird, ist alles in Ordnung. Genauso hatten die eine Liste mit Prüfkriterien. Das ist ein ernsthaftes Prüfen. Und sie finden ihn nicht. Ich finde es so eindrücklich, dieses wie aus der Pistole geschossen kommt, Vers 5, in Bethlehem in Judäa. Sie wissen das ganz genau, wo das in der Schrift steht. Und sie finden, die allermeisten davon, ihr Leben lang nicht Jesus. Sie antworteten ihm, in Bethlehem in Judäa, denn so steht es durch die Propheten geschrieben. Und du, Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas. Denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Da kommt aus Micha 5, Vers 1 ein Zitat. Ich habe hier geschrieben, bei allem Bibelwissen kann es doch sein, dass man Jesus nicht kennt, beziehungsweise erkennt. Es gibt Stellen, gerade bei Jesus, seine Worte, da schrecke ich immer wieder zurück, obwohl ich sie auswendig kenne, weil sie mich inwendig treffen. Und eine Stelle in diesem Kontext davon steht in Matthäus 7, Matthäus 7, 21 bis 23. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen als Propheten geredet? In deinem Namen Dämonen ausgetrieben, in deinem Namen viele Wunder getan, dann sollen sie von mir hören, ich habe euch nie gekannt, geht weg von mir, die ihr das Gesetz missachtet. Ich bin auch an diesem Weihnachten sehr am Nachdenken, ob ich diesen König wirklich kenne. Gerade wenn es um das Tun geht, von dem hier die Rede ist. Vers 7. Darauf rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und wollte von ihnen genau erfahren, wann der Stern erschienen ist. War, das wisst ihr, nicht so ganz ohne Hintergedanken, denn dann konnte er alle Kinder bis 2 Jahre Knaben umbringen. Und auch der nächste Vers ist nicht schön. Er schickte sie nach Bethlehem mit den Worten, geht und forscht nach dem Kind, sobald ihr es gefunden habt, meldet es mir, damit auch ich hingehe und ihm huldigen kann. Der will ja alles nur nicht huldigen, aber was für eine Heuchelei und Täuschung. Ja, warum? Um den neugeborenen König der Juden loszuwerden. Auf das Wort des Königs hin machten sie sich auf den Weg und siehe da, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, überkam sie große Freude. Kennst du noch die Freude, als Gott dich zu Jesus geführt hat? Und kennst du die Freude, wenn Gott dich jeden Tag zu Jesus führt? Das ist Kern unseres Lebens. Wirklich immer, und ich betone das ganz bewusst, dass Gott mich dahin führt. Ich habe nicht jeden Tag Lust, ihm zu begegnen. Oder es hält Sorgen ab oder Arbeit oder was immer auch, Krankheit. Manchmal ist es dunkel in mir. Vieles, vieles andere. Und ich bin so froh, dass ich und dass ihr das jeden Tag ganz neu erleben darf. Es ist nicht meine Kraft und mein Impuls und meine Entscheidung und mein Wille, der ausschlaggebend ist, sondern wenn ich mich auf Jesus ausrichten will, der Vater führt mich zu ihm hin. Und wenn ich nicht mehr kann, zumindest erlebe ich es in meinem Leben so, dann führt er mich dahin. Dieser Stern, wie hast du vorhin gelesen, der aus Jakob aufgeht, aus Numeri, 4. Mose 24, dieser Stern, der aufgegangen ist. Und sie gingen ins Haus hinein und sahen das Kind mit Maria, seiner Mutter. Sie fielen vor ihm nieder und huldigten ihm, öffneten ihre Schatztruhen und brachten ihm Geschenke dar, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Die öffnen ihre Schatztruhe. Offenbar haben sie nicht nur so ein Goldstückchen gehabt, das noch in die Börse geht, und ein bisschen kostbare Gewürze und so weiter. Nee, Schatztruhe auf, ganz wertvolle Dinge. Für einen König. Was bringst du einem König mit? Ich kam noch nie in die Verlegenheit. Oder doch? Eigentlich jeden Tag, wenn ich Jesus begegne, müsste ich ihm doch eigentlich wie einem König begegnen. Ist das interessant, wenn man so in sein Skript reinschaut und da steht nicht da, das da, was man lesen möchte. Ich meine, es ist Psalm 72. Da steht, die Könige von Tarschisch und den Inseln mögen Geschenke bringen, die Könige von Saba und Seba Tribut entrichten. Vor ihm sollen sich niederwerfen alle Könige, alle Nationen sollen ihm dienen. Ja, das ist Zukunft. Und das hier ist ein Vorgeschmack. Ein Vorgeschmack darauf. Es ist nicht die einzige Stelle, es gibt noch mehr im Alten Testament, wo genau das angekündigt wird, dass Könige nach Jerusalem strömen und sich vor diesem König aller Könige niederwerfen. Damit wären wir bei unserer Ausgangsfrage, wo ist der neugeborene König der Juden oder wo ist der wahre König Israels? Wir sind bei Weihnachten. Und Weihnachten ist mindestens dreierlei, mindestens. Ich glaube, das ist noch wesentlich mehr, aber dreierlei. Jesus zeigt uns Gottes Herrlichkeit. Gottes Herrlichkeit. Johannes 1, Vers 14, das Wort wurde Fleisch. Christus wurde Mensch. Weihnachten. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit, wie sie ein Einzigartiger vom Vater hat, voller Gnade und Wahrheit. Herrlichkeit, das wäre nochmal eine ganze Predigt wert. Die Herrlichkeit des Königs. Ein Engel, Matthäus-Evangelium, kommt zu Josef und kündigt die Geburt Jesu an. Ein Engel kommt zu Maria, Lukas-Evangelium, und kündigt die Geburt Jesu an. Die beiden Stellen fangen sehr ähnlich an. Matthäus 1, 21, sie wird einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Und dann kommt's, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Aber das ist doch das niedliche Baby, Baby Jesus in der Krippe. Er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Wieder eine eigene Predigt wert. Jesus ist Retter. Jetzt gehe ich in Lukas 1 und komme zum König. Lukas 1, 31, da sagt der Engel Gabriel zu Maria, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. So waren wir eben auch bei Matthäus ganz ähnlich. Und dann geht es weiter. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Jesus ist König, ist auch die Botschaft von Weihnachten. Wisst ihr, was mein liebster Weihnachtstext ist? Jemand eine Idee? Wunderschöner Weihnachtstext, wo es um König geht. Das ist auch ein wunderbarer Text, ja. Der ist es diesmal nicht. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Jesaja 9, die Verse 5 und 6. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und auf seine Schulter ist die Herrschaft gekommen. Und er hat ihm seinen Namen gegeben. Wunderbarer Ratgeber, Heldengott, Vater für alle Zeit, Friedensfürst. Die Herrschaft wird größer und größer und der Friede ist grenzenlos auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Er gründet es fest und stützt es durch Recht und durch Gerechtigkeit, von nun an für immer. Dies vollbringt der Eifer des Herrn der Heerscharen. Das Kind in der Krippe ist der König aller Könige und der Herr aller Herren. Was heißt das? Und damit komme ich zum Schluss. Was heißt das? Nochmal praktisch. Am vergangenen Sonntag haben wir zusammen ein Lied gesungen, wie soll ich dich empfangen? Wie soll ich dich empfangen? Wie empfange ich eigentlich in meinem persönlichen Leben täglich neu diesen König? Das überlegt euch bitte für euch persönlich, wie das in eurem Leben ist und wie ein König zu empfangen ist. Beim König aller Könige habe ich mich gefragt, Jesus ist in meinem Leben König, ja? Aber wirklich über jeden Bereich? Möchte ich ein König herrscht? Möchte ich wirklich, dass er über jeden Bereich meines Lebens rede? Möchte er, soll er zum Beispiel über meine Sorgen regieren? Das wäre doch schön, ja? Aber wenn du dich in deinen Sorgen ständig bewegst, das gibt auch eine Identität. Soll er in meiner Dunkelheit regieren, dass die Dunkelheit weicht in meiner Krankheit? Soll er wirklich mein Geld haben und so weiter und so fort? Wirklich über alle Bereiche meines Lebens? Das ist für mich die Frage von Weihnachten. Er ist der König aller Könige, auch das ist mir in diesen Tagen ganz, ganz wichtig. Welch ein Trost in dieser Zeit von Corona. Es kamen ja die letzten 2-3 Tage Horrorzahlen aus China, da wo man denkt, das kann doch nicht sein. Zeiten von Krieg, Zeiten von Energiekrise, was soll ich noch alles weitermachen? König aller Könige, der alles in seinen Händen hält. Und ist dieser König aller Könige wirklich schon der, dessen Herrlichkeit ich täglich sehe? Ich hatte schon gelesen, wir schauen seine Herrlichkeit. Auf der Suche nach Jesus, auf der Suche nach dem König, was erhoffe ich zu finden? Was erhoffe ich zu finden? Ist euch aufgefallen, dass die heiligen drei Könige nicht hingehen, um unterm Weihnachtsbaum die Geschenke zu finden? Also die hätten doch da finden können, Vergebung, Licht in mein Leben, Erlösung, Heilung und weiß nicht, was ihr noch auf dem Wunschzettel stehen habt. Sehr, sehr gute Segnungen. Sondern sie bringen Geschenke. Was erwarte ich, was erhoffe ich zu finden? Möchte ich Geschenke, Segnungen finden oder ihnen den König? Gott spricht uns zu und damit schließe ich. Ihr werdet mich rufen und ihr werdet kommen und ihr werdet zu mir beten und ich werde euch erhören. Ihr werdet mich suchen und ihr werdet mich finden, wenn ihr nach mir fragt, mit eurem ganzen Herzen, dann werde ich mich von euch finden lassen. Aus Jeremia 29.